Das Fahrzeug der Zukunft hat einen CW-Wert von 0,2 und fährt 280. Völlig schadstofffrei. Es hat serienmäßig Allrad, ABS, Antischlupf, Bordcomputer und Klimaanlage. Außerdem getönte Scheiben, Telefon, Telefax, Stereo, Video, Liegesitze vorne und hinten. Und Rallye-Streifen. Der neue Intercity Express. Testen Sie ihn doch mal. Unternehmen Zukunft. Deutsche Bundesbahn.
Willkommen und zurück bei den Bahnhelden.
Ja.
Es begrüßen euch am Mikrofon
Dennis Mohrt
und Cornelis Kater.
Wir melden uns dieses Mal aus Leipzig Hauptbahnhof, stehen am Museumsgleis 24. Das ist in diesem Europas größten Bahnhof, hat man Platz gefunden neben einer Parkanlage im Bahnhofsgebäude.
Da ist Platz für
und
alles.
Und einem Einkaufszentrum
ist Platz
gibt es noch
alles.
Ein Gleis,
ja.
Auf dem einige ältere Schienenfahrzeuge rumstehen, vor allem der Deutschen Reichsbahn. Und dieses Museumsgleis, an dem starten wir heute, weil unser Ziel ist heute die VD 8.2,
öfter schon
8.2, genau.
Die mittlere quasi.
Genau, das Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit Nummer 8, Teilabschnitt 2. Diese ist im Dezember 2015 eröffnet worden, endlich. Einen Tag vorher gab es die Betriebsgenehmigung.
Ach, so war das, ja.
Feierlich eröffnet und die werden wir heute abfahren. Unsere Route wird Leipzig-Erfurt und dann Erfurt-Halle sein. Das heißt, wir fahren die Strecke einmal rauf und runter. Hier gibt es eine Besonderheit, es gibt eine Abzweigung. Das heißt, diese Strecke heißt offiziell, oder diese Neubaustrecke heißt Erfurt-Halle-Leipzig, Halle/Leipzig, weil die quasi so aufgabelt sich. Einmal nach Halle hoch, einmal nach Leipzig.
Ja,
deswegen starten wir heute in Leipzig, fahren runter nach Erfurt und fahren dann zurück über Erfurt nach Halle.
So, an diesem Punkt müssen wir ganz kurz mal nochmal melden. Also wir sind die ihr gerade gehört habt, aber in einer anderen Zeitzone und anderen Zeit. Hier sind nochmal Cornelis und
Dennis, hi.
Ja, wir müssen euch kurz erklären, die Folge ist halt nicht so ganz geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Bahnhofsteil, den ihr gleich hört, der ist noch ganz gut, aber mit dem Einsteigen in Zug ist das Ganze leider nicht so, dass man es verwenden möchte.
Der ICET ist eine Höllenmaschine.
Ja,
Lärmpegeltechnisch. Uns ist es im Zug gar nicht so aufgefallen.
Richtig.
Wir hatten aber auch aus Respekt der anderen Fahrgäste ein wenig zu leise gesprochen. Und wenn man halt einen Zug hat mit verteiltem Antrieb und man dooferweise gefühlt über einem dieser Antriebe sitzt und zu leise spricht, dann hört man nur so und weniger uns. Das ist doof.
Ja. Zumal dieser Zug auch summt und brummt und pfeift. Also da sind irgendwelche Umwandler und irgendwelche, weiß ich nicht, vielleicht die Klimaanlage ziemlich laut. Gut, aber vielleicht dazu später ein bisschen mehr. Wir lassen euch erstmal nochmal zurück auf den Bahnhof in Leipzig, wo wir schon mal euch so ein bisschen vorbereiten und erzählen, was es mit dem heutigen Folgenthema noch so auf sich hat. Dann ja, bis gleich und nochmal bis gleich.
Bis gleich.
Ja, vielleicht nochmal ein bisschen kurz zur Einsortierung, was da eigentlich passiert ist. Diese ganzen Planungen, deswegen VDE, ne, Verkehrsprojekt Deutsche Einheit, starteten schon 1991 oder starteten quasi mit der Wende. Das ging damals alles unglaublich schnell, bis da die Planungsteams bereits dabei waren, die Streckenverläufe auszuklamüsern. Und es wurde halt auch alles ganz schön schnell durchgeboxt. Und letztlich geht es um die Verbindung Berlin-München über Leipzig, Halle-Erfurt,
genau,
Nürnberg, Ebensfeld und so weiter. Und 2000...
Genau, die besteht aus drei Abschnitten.
Ja, bitte.
Jetzt kannst du übernehmen, jetzt habe ich die Abschnitte nicht vergessen.
Genau, die besteht aus drei Abschnitten, deswegen VDE 8.1, 8.2, 8.3. Und der erste Abschnitt, der fertig geworden ist im Jahre 2006 vollständig, ist ein Ausbauabschnitt oder Ertüchtigungsabschnitt zwischen Berlin und Leipzig. Auf der, bin ich mir nicht sicher, ob das die Anhalterbahn ist oder die Dresdner, die Anhalterbahn, glaube ich.
Die Dresdner Bahn.
Die Dresdner, ach, ich krieg's
Anhalter.
Genau, die Dresdner ist noch gar nicht wieder aufgebaut, oder?
jetzt verwirrst du mich.
Weil die Strecke nicht nach Dresden führt, sondern nach Leipzig.
Genau, das ist die Anhalterbahn, okay.
Also nach Sachsen-Anhalt, wie auch immer. Da ist also eine alte Strecke entweder teilweise wieder aufgebaut worden. Auf jeden Fall ist es kein reines Neubauprojekt. Einige Streckengleise wurden ertüchtigt und seit 2006 fahren da Züge sehr schnell zwischen Berlin und Leipzig. Das kennt man wahrscheinlich auch, Flughafenanbindung und so weiter.
Richtig.
Das ist der erste Abschnitt und glaube auch 8.1, ne?
Genau, das ist die 8.1. Die 8.2 kommen wir gleich dazu. Kommen wir jetzt mal zur 8.3. Das ist der Abschnitt zwischen Erfurt und Nürnberg.
Ja.
Das ist so eine Mischung aus Ertüchtigung und teilweise Neubau. Dort werden kleinere Abschnitte neu gebaut. Aber ein Großteil wird hier auch wieder ertüchtigt auf bis zu 300 Kilometer pro Stunde.
Ja. Tatsächlich ist auf dem Abschnitt, der jetzt noch nicht eröffnet wird, das soll jetzt 2017 geschehen, eigentlich nur das Stück zwischen Nürnberg und Ebensfeld, was gar nicht so lang ist, ein Ertüchtigungsstück. Und danach geht es dann 100 Kilometer neu durch den Thüringer Wald. Es wurden sehr viele oder werden noch Tunnel gebaut, Brücken gebaut. Das wird richtig krass, aber den Abschnitt fahren wir heute nicht. Genau, die Mitteldeutsche Regiobahn fährt hier gerade ein.
Ja.
Genau, diesen Abschnitt fahren wir nicht. Wir fahren den mittleren, der seit 2015 eröffnet ist. Der ist so, sagen wir mal, Mittelkomplex. Da gibt es schöne Tunnel und tolle Brücken. Es geht auch durch einige Gebirge, aber auch teilweise relativ flach. Also kann man das Ganze so einsortieren. Der erste Abschnitt, der schon lange fertig ist, war relativ simpel. Der zweite, der jetzt fertig geworden ist, so mittelsimpel. Und der dritte, der kommt, ist sehr komplex. Deswegen baut man da letztlich auch am längsten. Was ich faszinierend finde, ist generell die Dimension des Gesamtprojektes. Wir hatten das vorhin schon so ein bisschen rausgefunden. Im Prinzip ist das Ganze ungefähr so alt wie du.
Ja, genau.
Von erster
Planung. Ich bin Jahrgang 91.
Ja.
Und das VDE8-Ding ist sich 91 losgegangen. Am Ende bettet sich das Ganze, die ganze Trasse Berlin-Leipzig halt in die Idee der transeuropäischen Netze, die TEN. Mhm. Und das ist zwischen Berlin und Italien.
Italien und ich glaube sogar Venedig. Ich habe es mir aufgeschrieben. Wir können es vielleicht in Zug nochmal nachgucken. Bevor wir bei den Zug steigen, der ist noch nicht ganz hier, schauen wir mal flott in den DB Baustelle Knoten Leipzig Infopunkt Container Park. Es ist wieder ein Park. So, hier kann man jetzt relativ viel Grafiken, Animationen, Simulationen. Man kann die Strecke hier aus dem Bild fahren. Also alles, was man wissen muss. Und was wir euch gleich erzählen, gibt es hier nochmal so an Stellwänden und Grafik. Ah, viele Prospekte. Ah, hier gibt es die Karte.
Da
ist sie, ja.
Das ist sehr gut.
Ja, genau. Perfekt.
Ja, so kann ich mich aufhängen.
Ja. Was man gerade hier hört, ist eine. Wie breit ist denn das? So breit, fast wie meine Armspannbreite.
Ja, ich glaube, mein Ausdruck kommt daran.
Topologische Karte über die Strecke mit allen Bauwerken, ja. Sehr schön. Die können wir gebrauchen.
So. Verona ist das Ziel. Berlin-Verona.
Ich hatte noch Formel gemerkt.
Genau.
Ich dachte irgendwie Venedig, aber Verona ist vor Venedig, ne?
Ja.
Man kann ja auch so auch nach Venedig fahren.
Genau.
Stimmt also irgendwie schon.
Wir reden hier bei der VDE 8.2 von 123 Kilometern.
Genau, hier kann man es auch mal sehen. Ne? Nürnberg-Ebensfeld. Ich weiß nicht genau, wie lang das ist, 83 Kilometer.
Das ist halt dieser Abschnitt hier.
Achso, tatsächlich. Das sind noch ein bisschen länger als ich dachte. Genau. Also 83 Kilometer Nürnberg-Ebensfeld. 107 Kilometer Ebensfeld-Erfurt. Und wir fahren jetzt nur 23 Kilometer Erfurt-Leipzig oder Halle.
Ja.
Und 187 Leipzig-Halle und nach Berlin sind bereits seit ein paar Jahren fertig.
Genau, seit Mai 2006.
Ja.
Aber auch nur zwei Brücken, also nicht so die interessanteste Strecke.
Nee, wir wollen ja dahin fahren, hingehen, wo es weh tut. Also wo tolle Tunnel und teure Brücken, andersrum. Die
genau.
Sind teurer, also wo wirklich viele Ingenieursbauwerke auf der Strecke liegen.
So, wir machen uns mal langsam auf den Weg zu Gleis 12. Da fällt unser Intercity ab. Wir fahren heute mit dem ICET. Das sind sich die einzigen zugelassenen Züge für diese Strecke. Neben ein paar Testfahrzeugen, die wir schon machen. Das hat den Hintergrund, dass die VDE 8 tatsächlich die erste Strecke ist ohne Signale. Und zwar sind sie mit dem European Train Control System ausgerüstet, also dem ETCS. Und zwar Level 2.
Aha.
Ja.
Endlich mal.
Und zwar hat das die Bedeutung, Level 2, dass es tatsächlich keine Signale gibt. Aber es gibt noch diese, ich weiß nicht, kleiner Exkurs in Eisenbahntechnik. Eisenbahnstrecken sind in Blockabschnitte abgeteilt. In einem Blockabschnitt darf nur ein Zug sein, solange sind die Blockabschnitte gesperrt. Einfaches Prinzip. Das gilt noch bei Level 2, bei Level 3. Das ist dann das Fancy-Gear, auf da wird die Strecke auch demnächst ausgebaut für. Ist tatsächlich, dass die Züge nicht mehr in Blockabschnitten fahren, sondern selbstständig gegeneinander Abstand halten. Und zwar den jeweiligen Bremsweg.
Ja, das ist ja wohl
und den Puffen. Genau. Wir sind auf dem falschen Gleis, Herr Carter. Wir sind zu 12.
Da steht doch Erfurt. Wollt Winter Erfurt fahren?
Ach so.
Aber es ist ein anderer Zug.
13:33, okay. Das ist der eins früher.
Ja, gut. Den
wollen
nicht. Ja,
warte, ich kontrolliere das einfach mal. Sehr lustig.
Ich habe einfach nur geguckt, ob was nach Erfurt fährt, wo wir
hin wollen. Nee, 12:09 ist das unser. Das ist der 10 Minuten früher. Genau,
schade, der ist schon da gewesen.
Auch hier, bedeutet es weiterhin, bei Level 2 gibt es die Blockabschnitte. Das heißt, in einem Blockabschnitt darf sich nur ein Zug befinden, ohne Signale. Die Signale werden halt digital übermittelt. Und der Ausbau auf Level 3, das ist dann quasi der fancy Teil, wo die Züge ohne Blockabschnitte arbeiten, sondern quasi sie gegeneinander ihre Abstände halten mit ihrem Bremsweg, ist dann Level 3. Das ist einfach erhöhte Kapazität. Du kannst also Züge wirklich nacheinander rausschicken und die kommen an. Das ist das Besondere. Deswegen fahren wir heute ICET. Das ist der einzige Zug hier.
Genau. Der ist auch vor einiger Zeit im Redesign gewesen. Ich weiß gar nicht wann. Da können wir noch mal einen Blick drauf werfen.
Genau, im Dezember.
Das hat sich aber optisch nicht viel geändert.
Optisch hat sich verändert. Wir haben vor allem hier so ein bisschen an der Technik gearbeitet. Da und da so bei Ausbesserungen vorgekommen. Das ist ab Dezember abgeschlossen gewesen. Die ICET Relaunch.
So. Erste Klasse können wir heute fahren. Ist vorne bei F, habe ich gesehen.
Ah.
Wenn die Anzeige stimmt. Wir wollen ja auch vorne rausgucken.
Genau.
Das geht ja hier bei den Zügen noch, beim neuen ICE-X leider nicht mehr. Nun ja, ICET ist ja auch der Neigezug. Da gab es ja auch mal Probleme früher, aber mittlerweile fährt er eigentlich ganz robust, oder?
Genau, weil die Neigetechnik ausgeschaltet ist.
Genau, das war das Ding.
Plötzlich ist das Ding robust.
Auf der Strecke hier braucht er auch wirklich nichts zum Neigen, weil die ist halt schön ordentlich gerade gebaut.
Ja.
Übrigens bis zu 300 km/h möglich hier zu fahren, wird aber, glaube ich, nicht gemacht. Vor 30 fährt der Zug, glaube ich.
Genau, wir haben ja Abschnitte so, also wir fahren jetzt hier Leipzig bis quasi bis zur ersten Brücke, quasi ein bisschen bei der Abzweigung zur Halle am Leipziger Flughafen vorbei. Der Abschnitt ist bis etwas bei 160 ausgelegt und wird dann schneller. Planung war immer 300, wo man auf Blick natürlich sagen muss, wenn dann Berlin-München startet mit dem ICX oder wie sie mittlerweile sind, ICE4,
ja,
die
kann
ja
das
eh
gar
nur 249 km/h die Stunde können, hat sich das mit der 300er Planung eh erledigt.
Aber schön, dass die Strecke es kann. So vom Kurvenradien her ist das halt möglich. Und
richtig.
Auch die Tunnel, das ist ganz interessant, sind hier zwei, wie heißt es denn, zwei Röhren haben die ganzen Tunnel. Also es sind nur drei Tunnel, aber diese Tunnel haben zwei Röhren, was halt auch für Zuggegnungen viel, viel besser ist.
Ja.
Also bummst da nicht so und man kann schneller fahren.
Zu den Tunnel kommen wir dann, wenn es soweit ist.
Genau, das nur als kleinen Ausblick.
Ich glaube, ich habe auserzählt. Wir können jetzt mal.
Wir gehen mal zum Abschnitt F, zur Zugspitze, und melden uns dann wieder gleich, wenn wir eingestiegen sind oder einsteigen.
Das ist ja so ein Klassiker bei der Bahn. Die erste Klasse Passagiere stehen wie in Berlin Hauptbahnhof.
Nehmen wir mal ein Foto davon.
Ja.
Das ist wunderschön.
Stehen im Freien, im Matsch.
Komfortbereich.
Ja, Komfortbereich.
Da kannst du vielleicht weiter tragen kurz?
Die Freiluft-Area.
Ja.
Ich werde gerade ein wenig schneeblind, ehrlich gesagt.
Ja, es ist zum Glück taut der Kran ja gerade hier.
Ja, das ist auch nachteilig.
Ja. Ja, zur Einordnung ist es Januar 2016.
Ja.
Das haben wir heute eigentlich Mitte Januar, nee, Ende Januar schon.
Das ist Mitte Januar.
Genau. Immer noch nicht F, das ist bei E. Mann, ist das weit. Und dann steht der Zug gleich falsch rum, ich sehe schon.
Verkehrte Wagenreihung.
Aber wir wollen trotzdem vorne rausgucken, ne? Das ist klar.
Ja, also nach hinten rausgucken ist auch lustig. Mal schauen, wie voll die Lounge natürlich ist.
Ja.
Wenn wir Pech haben, haben wir Pech halt.
Aber das ist interessant, weil ich dieses Projekt sehr, sehr... Ah ja, da kommt er. Sehr, sehr lange schon verfolge. Mit allen seinen Höhen und Tiefen. Ja. Die wir gleich mal nacherzählen können. Und es ist immer ganz spannend, wenn dann so nach fast 25 Jahren mal was fertig wird.
Gerade bei den Bahnhelden hat uns diese VD8 sehr verfolgt mit seinen Zulassungsproblemen. Dazu kommen wir dann auch bald auch gleich.
Genau. Da können wir sogar die Stelle markieren, wo das Problem bestand, glaube ich.
Ja.
Das ist ja auch bekannt.
Ja, zweite Klasse ist da.
Perfekt.
Ah ne, er ist eh zweigeteilt.
Ja, aber es war, ja, aber generell, wenn beide richtig rumstehen, ja, passt es.
Ja. So, hier ist der erste.
Von außen sieht er übrigens nicht sehr redesigned aus.
Der ist nee, nee, von außen hat er nichts gemacht. Zweite hier und dann geht das der erste.
So.
Na?
Tür.
Wie sieht die Situation aus?
Da ist was frei.
Ist halt ein Ruhebereich, ist halt so ein bisschen...
So, ja, nochmal so zurück und willkommen zu den anderen beiden Podcastern mit den gleichen Stimmen.
Ja.
Ja, weil das mit der Akustik nicht so richtig klappt. Vielleicht gibt es noch ein bisschen was drunter zu hören, aber für Sprachverständlichkeit war das eben nicht so geeignet. Stellen wir uns jetzt nochmal vor, die Strecke abzufahren. Erzählen euch jetzt quasi als Rekapitulation, was wir erlebt haben. Das ist ja auch vielleicht nicht schlecht, weil sich jetzt diese tragenden Erlebnisse schon gesetzt haben. Ja. Und fahren einfach mit euch nochmal die Strecke ab und vor allen Dingen werden nochmal so ein bisschen was erzählen, was wir uns so vorher ausgeschrieben haben. Das hat man nämlich auch im Zug getan. Aber vielleicht nochmal kurz die Erinnerung, wie das eigentlich da in dieser lustigen Kanzel vorne war.
Wir hatten uns ja sehr geärgert, dass der TF, der Triebfahrzeugführer, die Milchglasscheibe nicht entmilchglast hat.
Ja.
Entmilcht hat.
Ja.
Deswegen hatten wir unser Ziel, eigentlich dann halt vorne zu sitzen und schön auf die Strecke zu gucken. Hat so mäßig funktioniert. Wir saßen zum Glück nur eine weitere Person da und die hatte E-Kopfhörer auf, also es ging alles noch. Also
auf der Rückfahrt.
Auf der Rückfahrt war das ein bisschen schlimmer. Da, ja, ja, da stand man auf den Teil Ruhe im Bereich, ja, Ruhebereich.
Naja. Das war uns auch vorher leider nicht so richtig klar. Ich habe es zumindest vergessen, dass die beiden, wie heißt das, Panoramaabteile leider Ruheabteile
Lounge
sind. Das Lounge.
Das ist der ICE Lounge.
Genau. Dass es leider Ruhe-Lounges sind. Das macht ja natürlich total Sinn. Insofern, ja, irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Wobei es an dem Fall einfach nicht schlimm war. Trotzdem lauter Zug. Und ja, auch sehr, sehr rumpeliger Zug. Ich bin immer noch etwas verwirrt, weil es ja hieß, dass das ICET-Redesign schon vollständig durchgeführt wurde. Ich glaube, die haben nur die Sitze neu bezogen.
Es war einmal den Teppich umlegen und ausklopfen.
Genau, und ich glaube, sie haben ein paar Sitze auch umgeschraubt und so ein bisschen was. Ja. Aber dieser Zug war immer noch alt und rödelig. Der hat ja nun auch schon seine 15 Jahre auf dem Buckel. Das ist, glaube ich, zur Expo damals oder ein oder zwei Jahre davor in dem Dreh kamen die ganzen ICE-3er und T-Wagen oder Garnituren. Und das merkt man.
Ja, ja.
Also ich weiß noch, dass damals regelmäßig zwischen Göttingen und Hannover Tests gefahren wurden, bevor sie dann, also zur Expo wurden die Tests gefahren, bevor sie dann auf die Strecke durften oder sowas.
Ja, aber es ist halt gefühlt auch sehr unruhige Züge. Also es ist halt vor allem so Neigezüge, sind halt immer so,
ja.
Wobei der, glaube ich, sich nicht so krass geneigt hat. Die Strecke ist ja relativ, bis auf, glaube ich, eine Stelle relativ schnurgerade. Daher.
Ich wüsste nicht, wo der sich da groß neigen sollte. Zumal die Strecke, muss man, glaube ich, auch sagen, also wenn ich das richtig sehe, die hat ja große Kurvenradien, das kann man ja schon mal hier anfügen. Ist gebaut für 300 km/h.
Genau. Richtig.
Und ich glaube nicht, dass sie gebaut ist mit dem Gedanken, dass da Neigetechnikzug fährt, denn wir kommen gleich noch zum Planungsvorlauf. Als man die ersten Ideen hatte für diese Strecke, da wusste noch keiner was von Neigetechnikzügen, würde ich mal fast behaupten. Die kamen erst auf mit, wofür kamen die eigentlich auf? Für Hamburg-Berlin oder?
Das kann ich dir exakt nicht sagen.
Köln-Frankfurt. Gut.
Irgendwo muss da jemand auf die Idee gekommen sein, dass wir Neigezüge brauchen.
Ich glaube zumindest, wenn ich das richtig kapituliere, dass das tatsächlich für Hamburg-Berlin passiert ist, weil man alte Strecken dann beschlossen hat, mehr umzubauen und da geht es halt nicht ohne Kurven.
Richtig.
Und dadurch kamen dann diese Züge dann zum Einsatz, wurden dann relativ flott noch mitgeplant mit dem ICE 3. Und wann der angefangen wurde zu planen, das muss so Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Ich tippe mal darauf, dass es so wirklich nach dem Planungsstart für diese Strecke passiert ist. Aber vielleicht können uns da hilfreiche Hörer noch mal ein bisschen mehr Informationen liefern.
Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, 1833 hat man von Neigenzügen noch keine Ahnung.
Ja, vielleicht ist das eine gute Zeit, noch mal über die Geschichte zu sprechen. Die ist schon sehr alt. Ne?
Genau, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und ich mir richtig aufgeschrieben habe, wirklich 1833 gab es dann schon die ersten Planungen für eine Strecke Berlin-München. Du musst eingreifen, wenn ich was falsch erzähle. Mhm. Ich habe den Namen Friedrich List mir hier aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext.
Was war der damals? Politiker?
Ja, irgendwas war der.
Autor? Hat ja in fast jeder Stadt eine Friedrich-List-Straße, aber ich muss mich jetzt hier als Geschichtsbanause äußern, outen. Aber ich glaube, es war ein Politiker. Auch da können uns Hörer gerne helfen. Was interessant ist, dass die Strecke, also es gab natürlich Streckenstückchen zu der Zeit. Und man wollte aber mal eine Strecke aus einem Bus bauen, habe ich mir noch aufgeschrieben. Also eine Strecke, die nicht mal hier abbiegt und dort lang fährt, weil irgendeine private Gesellschaft gerade in dem Bereich aktiv war, sondern mal an einem Rutsch quasi das durchplanen.
Ja. Und dann dauert es nochmal, wenn ich mal zurecht zusammenzähle, nochmal so 150, nee, wie viel?
Ich kam auch 150 Jahre, 90 plus 70, also 145, ja, 144. Ja.
Aber es dauerte nochmal eine echt lange Zeit, bis sich dann die Politik darauf geeinigt hat, diese Strecke dann auch wirklich zu bauen. Und zwar im Rahmen des Verkehrsprojekts der Deutschen Einheit.
Ja.
Es ist das achte. Und da gab es halt in 91 dann den Beschluss nach der Einheit.
Ja. April 91 wurde es beschlossen, habe ich noch aufgeschrieben. Und damals ging man davon aus, dass das Ganze nur 5 Milliarden D-Mark kosten soll. Das waren noch sehr überschaubare und beschauliche Zeiten.
Ja, vor allem, wenn man dann in der Geschichte später weiterguckt, das ist irgendwie 96, gab es den Spatenstich und es dauerte dann auch keine 3 Jahre, bis man so merkte, oh, uns geht die Kohle aus.
Genau.
Da gab es den ersten Baustopp oder den Baustopp.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Baustopps eigentlich es insgesamt gab. Es wurde immer wieder mal ein bisschen Geld freigegeben. Also 2002 hatten wir wieder angefangen zu bauen, aber insgesamt hat sich die Geschwindigkeit des Bauens und auch wo gebaut wurde, ganz stark dadurch beschränken lassen, dass es eben nicht genug Gelder gab. Ich glaube, man hätte das ganze Ding auch einfach viel, viel schneller bauen können, wenn man überall parallel gebaut hätte. Man hat sich ja erstmal konzentriert auf die Strecke Berlin-Leipzig, die ja schon 2006 fertig war. Also da ist dann offensichtlich
zur WM gearbeitet worden.
Natürlich zur WM.
Ja.
Und hat dann so, ja, ich weiß gar nicht, wann das so richtig wieder losging. Also ich glaube, erst dann nach 2006 waren dann wieder wahrscheinlich jährliche Gelder frei, die dann von 2006, 2007 so in dem Bereich geflossen sind. Ja. Das habe ich gerade nicht im Kopf, wann der erste Spatenstich bei Leipzig war.
Also 96, aber das war nicht viel.
Genau. Ja. Also kommen wir gleich noch zu dem ersten Abschnitt auf der Strecke, der da gebaut wurde. Es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, weil einfach wenig Gelder freigegeben wurden. Aber in den letzten Jahren ist es dann doch sehr flott gebaut worden.
Richtig. Und da fehlt jetzt eigentlich nur noch dann der Abschnitt Nummer 3, der zwischen Erfurt und dieser kleinen bayerischen Stadt, die sich...
Ebensfeld, genau.
Ebensfeld, genau.
Ja, Nürnberg. Nee,
das ist, tut mir leid, das ist der Abschnitt 1. 3 ist
ja, ich verwechsel
Leipzig,
auch
mal, was Leipzig, Berlin.
Ist. Also der dritte, das ist so Star Wars so ein bisschen, also der, genau, der späteste, ne, der jetzt noch im Bau ist, der fehlt noch, genau.
Genau.
Ja,
da kommt dann dazu noch eine Ausbaustrecke zwischen Nürnberg und Ebensfeld, aber es sind nochmal knapp 200 Kilometer, die aus- und neu gebaut werden müssen. Und dann haben wir Ende 2017 die Betriebnahme Berlin-München.
Ja, und dann fahren wir das nochmal irgendwie ab oder überlegen uns, was wir das vernünftig einfangen. Ja. Wenn die Züge immer noch so laut sind, wovon auszugehen ist, dann, ich weiß auch nicht, dann vielleicht setzen wir es mal ins Bistro oder...
Ja, vielleicht, ja.
Gut, also das zur Geschichte ist also echt ein extrem langes Projekt schon. Ich habe mal so ein bisschen Ehrfurcht, nicht nur, weil das Ganze jetzt 25 Jahre ungefähr gedauert hat, sondern auch, weil es tatsächlich dann 170 Jahre, 175 Jahre fast von der Idee bis zur Umsetzung gebraucht hat. Da kann man schon mal so ein bisschen innehalten und... Ja. Ja, sich eigentlich auch freuen. Das ist was bei Eisenbahn ja generell auch so ein Thema ist, dass vieles sich langsam verändert, dann aber doch auch sehr, sehr, zählt man das Wort, es bleibt dann halt, ne?
Genau, es ist sehr beständig.
Beständig, genau.
Ja.
So. Ja, dann können wir uns mal wieder vorstellen, zurück in den Zug.
Genau, ich habe jetzt mal einfach mal meine Streckenkarte. Es gab am Leipziger Bahnhof, so einen schönen Container, der irgendwie informierte über diese VDE 8. Und da gab es so Streckenkarten, die ausgeklappt so einen Meter lang sind, die wir verlinken, da gibt es ein PDF von, die auch ganze Höhenprofile und ganz lustig ist, da hat sich die Bahn richtig Mühe gegeben, auch die ganze Geologie erklären. Also, Also was sind dann für verschiedene Gesteins- und Muschelkalksorten da irgendwo Middle of Nowhere so ist und was man da überbrücken musste, wo man dann halt seine Tunnel und die Brücken drüber gebaut hat.
Ich habe mal gerade gezählt, es sind glaube ich 8 DIN A4 Seiten nebeneinander, muss man sich so hochkant vorstellen. Das hatten wir glaube ich auch in der Folge gar nicht so richtig gewürdigt, wie schwierig das war, diese Karte im Zug zu applizieren, um da den Weg vor sich zu haben.
Genau. Wir haben Leipzig verlassen und fahren gerade an Leipzig oder fuhren an Leipzig Halle dem Flughafen vorbei und folgen quasi jetzt der ersten massiven Brücke. Und das ist irgendwie auch die Besonderheit der Strecke. Diese Strecke hat quasi zwei Enden. Sie startet halt in Erfurt und endet in Halle, aber auch in Leipzig. Dafür gibt es ein monströses Bauwerk.
Ja.
Und zwar die Saale-Elster-Talbrücke. Und auf dieser Brücke teilt sich die Strecke in diese beiden Richtungen.
Genau, das ist quasi das Y, da wo das Y zum Y wird.
Genau. So. Und diese Elbe-Talbrücke, Saale-Elster-Talbrücke, die hat eine Länge von 8600 Metern, fast 9 Kilometer. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es die größte in Deutschland.
Ich habe hier aufgeschrieben, die längste Fernbrücke, Eisenbahnbrücke Deutschlands, ja. Also nach irgendeiner Metrik ist das definitiv eine der längsten oder auch die längste Eisenbahnbrücke.
Genau, also es ist die längste Bahnbrücke Deutschlands. So. Und das ist sehr, sehr besonders, weil in diesem Bauwerk ist nochmal so eine Überbrückung eingebaut, um halt quasi die Teilung der Strecke in die beiden Enden zu ermöglichen.
Wir können mal schauen, das ist ja auch eine Folge mit Fotos, weil wir eigentlich draußen sind.
Ja. Aha.
Da können wir mal gucken, ob wir was finden, was wir einbinden können. Es gibt ein paar sehr beeindruckende Bilder aus der Vogelperspektive von dieser Brücke, was man leider aus dem Zug auch immer nicht so richtig sieht. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber diese Prospekte der Bahn und auch viele interessante Fotos, die man im Netz finden kann, machen das Vorhaben interessanter, als es vielleicht für den Fahrgast ist.
Ja.
Ja.
Also unser Problem war, dass wir das meiste, was wir aus dem Fenster gesehen haben, waren Lärmschutzwände. Weil mehr gab es auch nicht zu sehen. Also wir standen halt doch einige Minuten auf der Brücke rum, weil die wohl blockiert 10 Minuten,
war. Glaube ich.
Mhm. Genau. Aber selbst da konnte man nicht so viel von der Brücke genießen, wie man es wollte.
Der geneigte Fahrgast sieht halt von Rücken nicht viel und auch von Tunnel nicht viel. Also beim Tunnel macht es kurz Wusch und bei Brücken, Schallschutzwände.
Ja.
Was wirklich schade ist, weil teilweise hat man so ein bisschen erahnen können, dass die Einblicke in die Landschaft, die in der Gegend doch ziemlich schön sind.
Ja, in der Tat. Ja.
Was wir eben so ein bisschen übersprungen haben, vielleicht nochmal als Ergänzung, der Abschnitt Leipzig-Gröbers ist schon länger in Betrieb, ne?
Genau.
Das ist die Flughafenanbindung und die hat man tatsächlich auch vorgezogen. Ich habe jetzt gerade nicht die Zahl im Kopf, wann das denn fertig war.
Auf jeden Fall schon. Da kann ich dir leider nicht helfen.
Ja. Ist schon einige Jahre her, wo man den Flughafen halt Leipzig-Halle halt eben anbinden wollte. Ne? Da hat man das auch vorgezogen. Ne? Also da, wo die Gelder hin sollten, ging es eben schneller. Und da, wo es nicht so wichtig war, eben nicht.
Richtig. Wir haben jetzt die Strecke Richtung Erfurt quasi. Wir haben die Saale-Elster-Talbrücke hinter uns gelassen.
Warte, ich kann vielleicht noch ein paar Sachen einwerfen.
Ja, bitte.
Die ist nämlich schon sehr spannend gebaut. Die ganze Brücke steht mitten im Naturschutzgebiet und war auch sehr umstritten. Das würde ich ganz gerne noch einwerfen. Und die Brücke hat man nicht so gebaut wie sonst, indem man einfach Baustraßen hingebaut, dann ein Loch in den Boden gebuddelt, Fundament gegossen, Pfeiler hin und dann Brücke drüber, sondern die Brücke ist...
Und mit einem riesigen Baustellenschuttgraben drumherum.
Und alles planiert und Tiere traurig, Vögel tot. Das hat man nicht gemacht, sondern sich tatsächlich Mühe gemacht, die Brücke im sogenannten Vorkopf, ich habe das in der Folge eventuell mal falsch gesagt, Vorkopfbauverfahren gebaut. Das heißt im Prinzip nur, dass man sich immer weiter vorantastet, ein Stückchen Brücke baut, dann hängt man ja so ein bisschen über dem nächsten Pfeiler und mit der Behelfskonstruktion sich da quasi runtergehangelt hat, um von oben den nächsten Pfeiler zu bauen. Sobald der nächste Pfeiler stand, hat man sich dann wiederum auf diesen Pfeiler drauf bewegt, mit weiteren Abschnitten der Brücke, die gebaut und gegossen wurden und so weiter. Ne? Also man hat sich quasi immer wieder, weiß nicht, wie so eine Raupe könnte man sagen, so weiter geraubt und von oben die Dinger hingesetzt, die nächsten Pfeiler hingesetzt. Das finde ich sehr interessant. Ist auch einmal schiefgegangen, da ist diese ganze Konstruktion sich zusammengefallen, hat wahrscheinlich ein paar Vögel getötet und Frösche. Gab dann auch, glaube ich, eine Verzögerung von, ich will mich nicht genau festlegen, dreiviertel Jahr bis Jahr, aber das war ja nicht so schlimm, weil wir insgesamt ja viele Zeit hatten. Ne? Also diese Brücke ist schon durchaus interessant, wenn auch vielleicht nicht sonderlich schön, aber also als Brücke selber ist die, glaube ich, nicht spektakulär.
Ja, aber impulsant auf jeden Fall.
Ja. Also ich finde es immer interessant, dass Menschen sowas machen können und sich einfach die Mühe machen, muss man mal so, ne?
Richtig.
Genau, aber jetzt fahren wir weiter.
Genau, wir fahren jetzt quasi an Halle vorbei, so die Abbiegung nach Halle hinterlassen wir hinter uns, sind dann quasi Richtung der Kilometermarke 257.887. Da hatten wir am Zug auch unsere Probleme, rauszufinden, wo wir denn eigentlich genau sind immer.
Die Kilometerzahl, die auf der Strecke stand, war die große, ne, die du jetzt vorgelesen hast.
Genau.
Und es gibt auch noch eine Kilometerzahl dieses Abschnitts, was natürlich Quatsch ist, weil die Gesamtstrecke einfach Berlin-München ist oder zumindest Berlin-Nürnberg.
Irgendwas ist
so
da genau.
So nummeriert ist, ja.
Aber da stoßen wir quasi jetzt auf die zweite Brücke dieser Strecke, und das ist die Stülpnitz-Talbrücke. Eine der kürzeren Brücken dieser Strecke.
Ja.
Mit 567,5 Metern. Schöner Stahlbeton, relativ einfach, so ein bisschen halt 15 Meter überbrückt. Ein bisschen 15 Meter lock. Weil die ganze Strecke, das ist eine Besonderheit, es gibt da halt es gibt halt bei der Bahn so Regeln, wann man mit so einem Bahndamm arbeiten kann und wann muss halt so eine Brücke her, um so ein Tal zu überbrücken. Und da, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dann, glaube ich, ist es eine bestimmte Meteranzahl, die ich jetzt nicht im Kopf habe und deswegen nicht sagen möchte, aber es sind so um die, glaube ich, 12 Meter. Ab dann hilft dir kein Bahndamm mehr oder 10 Meter. So.
Genau, das war es auch nicht im Kopf, aber es gibt da so ein Threshold.
Genau, ab dann muss man halt einfach eine Brücke oder so eine Talbrücke vor allem bauen. Einfach um einfach diese Lücke zu überbrücken. Um einfach eine Ebenheit zu haben und nicht irgendwie mit dieser Landschaft rauf und runter. Weil das macht auch kein Zug gerne mit, der ständig beschleunigen muss, um die Geschwindigkeit zu halten.
Ja, wo wir gerade bei den Baustellen sind, ich glaube, das hatten wir noch nicht erwähnt, dass die Strecke natürlich als feste Fahrbahn gebaut ist, mit der es ja oft sehr Problemchen gab.
Ja, das war lange Thema bei uns in Bahnhelden, dass die feste Fahrbahn vor allem auf den Brücken einer neuen Leichtbauweise, man hat sich halt den Stahlbeton gespart. Und da gab es halt die Sorge des Eisenbahnbundesamtes, dass dieser den Strapaz nicht festhält. Und normalerweise ist es so, bei diesen feste Fahrbahn, wenn die beschädigt sind, dann zeigen die auch Risse. Und man sieht das halt, das ist also die erlaubende optische Prüfung. Das ist jetzt bei diesen Brücken nicht der Fall gewesen, sondern da wird, die zeigen optisch keine Beschädigung, sind aber beschädigt. Das heißt, man hat den Worst Case, man hat einen Schaden, den man nicht sieht. Deswegen wurden da jetzt noch Verstrebungen eingezogen, um das ganze Strecke nochmal zu stabilisieren.
Ja, das war der Spaß, dass diese Zulassung dann erst einen Tag vorher gekommen ist, oder?
Ja, genau. Also einen Tag vor Eröffnung kam noch die Zulassung. Also alles sehr knapp.
Da frage ich mich ja manchmal, ob das hoffentlich wirklich alles richtig gelaufen ist oder nicht die Eröffnung einen Tag vor der, nein, die Zulassung nicht einen Tag vor der Eröffnung gekommen ist, weil die Eröffnung nun war und irgendjemand da Druck gemacht hat. Aber andererseits ist das, glaube ich, auch ein System, soweit ich weiß, das in Österreich oder der Schweiz schon auch benutzt wird. Also,
ja, also
nicht alles ist wirklich ein Problem, sondern nur ein Zulassungsproblem.
Genau. Ich glaube, es war einfach, dem Eisenbahnbundesamt fehlt es einfach der Beweiskraft, dass dieses System sicher ist.
Ja.
Und das ist halt für die wichtig. So.
Ja, und das ist auch gut so.
Genau.
Jo, dann können wir mal ein bisschen weiterfahren.
Genau, fahren wir einfach direkt weiter und kommen direkt in unseren ersten Tunnel.
Mhm.
Den Osterberg-Tunnel. Das sind 2 Kilometer, 2082 Meter. Das Besondere bei den Tunneln allen, die sind alle hier auf der Strecke in so zwei Röhren nebeneinander.
Mhm.
Um einfach Zugbegegnungen ohne Probleme abwickeln zu können.
Das finde ich ganz interessant, dass es da jetzt so zwei Röhrensysteme gibt, die ich sonst eigentlich nirgends auf Neubaustrecken gesehen habe. Und selbst der nächste Teil, also Nürnberg-Ebensfeld-Erfurt, wird mit einröhrigen Tunneln gebaut. Also zweigleisige Tunnel, eine Röhre. Finde ich interessant, dass es jetzt so gemacht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine neue Vorschrift ist oder neue Erkenntnisse Sicherheitsforschung oder einfach hier aus anderen Gründen gemacht wurde, teilweise wohl geologisch, aber sonst ist das bisher nicht Standard gewesen.
Genau, deswegen musste man auch zwischen den beiden Tunneln, gibt es dann so Verbindungen, so Rettungstunnel.
Ja, also es ist sicherlich sicherer,
ja.
Wenn man insgesamt nur drei Röhren zur Verfügung hat. Wenn es in einer brennt, hast du einen Rettungstunnel und wahrscheinlich auch im Notfall noch die andere Röhre, um sich dort zu retten.
Ja.
vielleicht auch aus verschiedenen Lücken neue Vorschriften, die teilweise auch für Straßentunnel wohl gelten. Also das ist, ist ganz interessant, zumal auch interessant ist diese Vorbauten, die man jetzt, ich versuche da vielleicht nochmal ein Bild reinzusetzen dann, diese Tunnelschallknall Schutzbauwerke.
Genau, wenn so ein Zug halt, das ist halt enger Raum, so ein Tunnel, und so ein Zug hat ordentlich Masse und gerade Luft hat, lässt sich so ungern verdrängen.
Ja, die heißen übrigens Sonic Boom Schutz Haubenbauwerke, Haubenbauwerke. Auch haben, da bin ich, ja.
Genau, die haben an der Seite so Löcher bei der Einfahrt, also so quasi so ein Vordach vor dem Tunnel, und haben an der Seite so Löcher.
Ja.
Und was passiert ist einfach, wenn der Zug reinfällt, drückt er die Luft halt aus der Seite raus, und dann gibt es halt diesen Knalleffekt.
Das ist wahrscheinlich so ein quasi so ein Fade-In in den Tunnel. Wenn er erstmal ein bisschen Luft verdrängt hat, dann geht ja auch Luft Richtung Tunnel raus, und der Gesamtgegendruck der Luft, jetzt sehr laienartig und auch nicht wirklich mit großem Fachwissen erklärt, ist dann geringer. Was ich auch hier interessant finde, dass es die auch nur wiederum hier auf dieser Strecke gibt. Oder zumindest nicht so konsequent an anderen Stellen. Ich habe jetzt mal bewusst darauf geachtet, ob es da eigentlich Probleme mit diesem Knall gibt. Bisher habe ich das Gefühl, dass es nicht so der Fall ist.
Ja.
Vielleicht ist das auch was eigentlich für größere Geschwindigkeiten gebaut wurde, die wir jetzt nicht fahren. Ich bin mir nicht sicher.
Kann ich dir auch nicht sagen, ehrlich gesagt.
Sieht zumindest irgendwie, also ich gucke gerade auf ein Foto vom anderen Tunnel, dem nächsten Tunnel, glaube ich, dem Biber-Tunnel, wo gleich zu kommen. Das sieht irgendwie eine Mischung aus futuristisch und scheiße aus.
ja, das wirkt so ein bisschen, ja, ein bisschen wie so ein Eingang zu so einem Atomkraftwerk.
Genau. Und man möchte nicht wissen, wie die in 20 Jahren aussehen, wenn sie einfach total runter, Wetter voll gesifft und... Naja, gut, vielleicht bin ich auch jemand,
vielleicht, lässt man sie wirklich mit Gras bewachsen oder so.
Das wäre natürlich sehr cool.
Ja.
Vielleicht bin ich auch jemand, der ein bisschen besonders drauf ist. Ich habe mich auch sehr geärgert, dass der Eurotunnel hässliche Tunnelmünder hat. Wahrscheinlich ist es den meisten Menschen einfach egal, wo sie da reinfahren. Aber ich finde, ein teures Bauwerk, wo Menschen wirklich viel Mühe investiert haben, das kann und darf sich doch auch ein bisschen wunderschön, ich übertreibe, darf sich auch ein bisschen angenehm schön präsentieren und zeigen. So, hier bin ich, hallo Tunnel. Denn bei den Brücken wird ja auch drauf Wert gelegt. Wir kommen gleich noch dazu, dass sie angenehm aussehen. Warum nicht auch bei Tunneln?
Ja.
Aber vielleicht finden die Ingenieure es auch angenehm, ich weiß nicht.
Aber das mit den zwei Röhren hat tatsächlich Sicherheitsaspekte, wie ich gerade nachlese.
Das ist die, aber dann
das modernste Tunnelkonzept.
Aha, okay, das ist also neuer Standard.
Genau.
Das heißt, würde man den Rest jetzt planen, wäre das auch so.
Richtig.
Vorausgesetzt. Na gut.
Ja.
Und schade, bevor dass keine Strecken mehr gebaut werden, so richtig.
Ja. Ich glaube, den schönsten Ausblick habe ich, glaube ich, hatten wir auf der Unstrutalbrücke.
Unstrutalbrücke, genau.
Ja, die so ein bisschen Landschaft und Dorf man rausgucken konnte. 2668 Meter.
Ich da auch noch, genau, seit 2012 fertig, wie übrigens auch der Osterbergtunnel. Der kostet übrigens 120 Millionen, der Osterbergtunnel. Die Brücke habe ich keinen Preis. Ich bin mal gespannt, was so ein Bauwerk für sich kostet.
50 Meter maximale Höhe, 49 Meter ganz genau. Und schön lang, 2 Kilometer. Das hält das ist eine Besonderheit, dieser Tunnel ist halt quasi, oder diese Brücke, sorry, diese Brücke ist halt direkt zwischen zwei Tunneln, und zwar dem Bibra-Tunnel, dem nächsten Tunnel auf der Strecke. Also nicht.
Ja, und der ist auch schön lang.
Genau. 6.466 Meter.
Kostete 32 Millionen Euro.
Das glaube ich.
Das ist ein Viertel Hauptbahnhof, nochmal so, um das mal in Proportion zu setzen, ungefähr. Aber auch nur ein 30. Flughafen.
Ja.
Ich freue mich ein bisschen nochmal eingelesen, ja.
Genau.
Also Berliner Flughafen.
Ja. Hier war das halt notwendig, weil wirklich einfach die Höhenmeter sonst zu krass wären. Man musste halt sich durch diese Erhebung durchbohren. Der Bibra-Tunnel steht nicht für sich alleine, sondern das ist ganz lustig. Also 6000 Meter Tunnel sind schon, da ist man halt eine Zeit unterwegs. Und das merkt man und plötzlich denkt, oh, der Tunnel ist vorbei, und plupp, im nächsten Tunnel.
Ja.
Weil die Saubachtalbrücke, die jetzt zwischen dem nächsten Tunnel sind, die hat es nur auf 248 Meter geschafft.
Ja, das ist so ein Tunnelvorläufer und es ist wirklich direkt miteinander verdengelt.
Da wird einmal die Saubach überbrückt, die da halt dazwischen dümpelt.
Das ist übrigens ganz interessant, die Brücke musste erst gebaut werden, um dann einen Tunnel bauen zu können, weil es durch die Brücke möglich war, den Tunnel halt zu graben, weil zumindest war die Brücke die Baustellenzufahrt und die hätte man sonst wahrscheinlich kompliziert anders bauen müssen, das hat ich noch irgendwo gesehen.
Und weil 6600 Meter noch nicht genug waren, ist halt der Fine-Tunnel hat 6970 Meter und damit der längste Tunnel auf dieser Strecke.
Ja. Der Fine-Tunnel, das ist auch ganz interessant, laut Flyer, das ist auch ein schönes Foto, wurden sämtliche Tunnelbauelemente, die sogenannten Tübinge, also auch vor Ort gegossen. Also das ist quasi eine ganze Fabrik entstanden, die gar nicht mal so klein ist, wo man also vor Ort dann die passenden Elemente immer zeitnah gebaut und erst gegossen, dann gelagert und dann eingebaut hat. Also ist schon ziemlich beeindruckend sowas.
Ja, in der Tat.
Ja, und dann kommen noch zwei sehr hübsche Brücken.
Wir haben die Hälfte der Strecke geschafft, also einen Großteil der Strecke haben wir geschafft. Und bis Erfurt sind es jetzt nur noch, wenn ich es richtig sehe, nur noch knapp 30 Kilometer. Und wir kommen nochmal über die Gänsebachtalbrücke. 1001 Meter, ganz süß.
Ja.
Ist tatsächlich laut dem Deutschen Brückenbaupreis 2014 ausgezeichnet, weil sehr leichte Konstruktion, die sich harmonisch in das Umfeld einfügt und Blick von und zur nachliegenden historischen Ortschaft freilässt. Wir haben leider von der Ortschaft nicht viel gesehen, oder?
Wir hatten mal spekuliert. Meine Vermutung war, dass das Freilassen nicht von der Brücke auf der Ortschaft, sondern von der Ortschaft, quasi auf unterer Ebene. Wenn man da so rüber guckt durchs Tal, dann kann man die Ortschaft sehen. Ja, die sieht doch ganz witzig aus. Die hat so, wie soll man das sagen, die hat so Elemente, die mal in Fahrtrichtung und mal gegen die Fahrtrichtung gedreht sind. Könnt euch ja noch ein Bild irgendwie angucken bei Wikipedia. Verlinken wir auch nochmal. Ist zumindest ungewöhnlich.
Ja, sie wirkt sehr grazil auf jeden Fall.
Ja.
Und wir sind kurz darauf folgt noch die Scher-Konde-Talbrücke. Eieiei, diese Namen. 567,5 Meter. Und kommt der Abschluss der Bauwerke auf dem zweiten Abschnitt der VDW8.
Auch die Scher-Konde-Talbrücke hat einen Preis gewonnen. Da weiß ich noch weniger warum. Die ist irgendwie okayisch, wie eine Brücke aussieht. Vielleicht wurde auch in dem Jahr, kann gut sein, dass es da noch einen Brückenbaupreis für Eisenbahnen gibt und in dem Jahr nicht viel gebaut wurde. Ne? Die hat nämlich 2012 gewonnen.
Richtig.
Tja, gab es überall Preise dafür. Die Brückenbauexperten mögen uns schelten oder auch vielleicht auch mal erklären, warum solche Brücken so wunderschön sind. Ich bin leider kein Brücken-Nerd. Nerd. Oh Gott. Kein Brücken-Nerd. Wohl aber finde ich dieses Baugeschehen doch immer relativ interessant. Und es macht auch durchaus Spaß, ab und zu mal so drauf zu gucken bei größeren Bauprojekten, wie weit ist denn jetzt eigentlich das Vorhaben? Was gibt's da für neue Geschichten? Es gab ja auch ein paar Unfälle, nicht nur dieser Zusammenbruch von dieser Vorkopfmaschine, sondern das ist, glaube ich, im anderen Bauabschnitt gewesen. Da ist halt ein ganzer Brückenpfeiler einfach gekippt. Ich glaube, es gab auch Tote. Das wird dann in einem ganzen PR, woher halt später gar nicht mehr so gezeigt, auch nicht, wie viele Menschen, wie viele Arbeitsstunden eigentlich in so ein Bauvorhaben fließen. Wenn man das so sieht, dann denkt man, ja, ist halt gebaut worden, heutzutage alles kein Problem mehr. Das stimmt so sicherlich nicht. Also gerade wenn man auch noch über die Ausgrabung spricht, die noch zwischendurch durchaus, vielleicht kein Problem, aber noch eine zeitverzögernde Maßnahme waren, 11 Millionen Euro für Ausgrabung allein. Das haben 150 Menschen nochmal allein das gemacht, also Archäologen. Da merkt man mal, dass da einfach wahnsinnig viele Menschen an so einem Vorhaben beteiligt sind. Das verschwindet heutzutage so ein bisschen.
Genau.
Ja,
mach mal.
Genau, wir nähern uns dem Erfurter Hauptbahnhof.
Richtig. Am Ende waren wir auf der Strecke auch selber auch nur so eine, weiß nicht, wie lange haben wir gebraucht von Leipzig nach Erfurt?
Puh, das war kurz.
das war
45 kurz. Minuten oder so?
Ja, maximal. Haut uns jetzt, wenn wir falsch liegen. Ich schaue einfach mal nach. Das ist, glaube ich, das Einfachste.
Ja.
Wie man braucht. Sekunde.
Ja, der Abschnitt selber übrigens kostet dann am Ende 3,5 Milliarden Euro. Also nur dieser Abschnitt. Ich hoffe, das habe ich richtig, aber das ist die Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe.
Ja, 43 Minuten ganz genau.
Ja, ja.
Laut Fahrplan. Hat ein bisschen länger gedauert, weil wir halt wirklich auf der Saale-Elster-Talbrücke noch warten mussten.
Ja. Ja, wir müssen mal schauen, wie wir das mit zukünftigen Zugfahrten machen. Es ist halt doch immer relativ laut. Vielleicht muss man nochmal die Mikrofonierung nachdenken. Die haben wir ja in der Folge 1 mit anderen Mikrofonen gemacht. Das war da schon auch durchaus hilfreich, weil direkt am Mund und auch nur getrennt aufgenommen.
Du siehst aber halt total behämmert damit aus.
Richtig. Aber mit Genehmigung, naja.
Ja, aber auch mal ein Experiment, wie es das im ICE wirkt, wenn man halt mit voll abgeschirmten Headsets arbeitet.
Ja, am Schluss gebe ich ja sonst bei dem anderen Podcast mit draußen rumfahren immer einen Tipp, sollte man mal dahin gehen. Naja, Fahrtipp, ne, neue Strecke, wenn euch das interessiert.
Ja,
und mäßig.
Und wer in der Nähe wohnt, es gibt tatsächlich noch ein Informationszentrum direkt an der Strecke in Kalzendorf beim Osterbergtunnel. Also wer in der Nähe wohnt, kann sich halt nochmal das Informationszentrum angucken. Das gibt es aber auch nochmal in Leipzig.
Ja, ich glaube, die Informationszentren sind wirklich nicht schlecht, weil die Infos, die es über das Vorhaben gibt, sind interessant. Das eigentliche Fahren finde ich so mittelinteressant. Also ist dann letztlich vielleicht doch einmal, kostet ja auch ein bisschen Geld. Wenn man da mal lang kann, macht es so unbedingt extra dafür fahren.
Hm. Ja.
Ah, weiß der nicht, vielleicht, wenn man Ingenieur ist.
Ja, der ICET nimmt ein wenig Fass vom Fahrgefühl.
Ja, ich finde, auf so eine lange neue Strecke gehört eigentlich auch ein neuer Zug.
Ja, aber da müssen wir noch ein paar Jahre uns gedulden noch, bevor der kommt.
Ja, vielleicht hört ihr uns gleich nochmal auf dem Bahnhof in Erfurt. Ich muss mal schauen, das habe ich noch gar nicht gesichtet.
Du hast dann es nicht gehört.
Nicht gehört, genau.
Ja,
Also sagen wir so vorab Tschüss, oder?
Ja, wir sagen an der Stelle einfach mal Tschüss. Mal schauen, was aus dem hier jetzt wird.
Ja, wir sind in Erfurt.
Genau.
Schöner Bahnhof.
Ein sehr schöner Bahnhof, in der Tat.
Einfach auch mal ein bisschen was Modernes, was so auch ganz, ganz okay ist.
Ja.
Ich weiß noch, als ich mal irgendwann das erste Mal im Bau gesehen habe, da hatten sie ihn gerade halb fertig gebaut und abgestützt in der Mitte. Es wirkte so ein bisschen, als wäre halb zersägt worden. Vor 5-6 Jahren. Ja, wie war die Fahrt?
Die Fahrt war sehr schnell. Es waren 45 Minuten, trotz mit den 3-4 Minuten Verspätung, die wir jetzt hatten. Wir standen ja auf der Saale-Elster-Brücke und standen noch mal vor Erfurt noch mal Minuten, weil das Gleis besetzt war. Da sind wir wieder beim Thema Blockabschnitte.
Ja.
Dementsprechend sind es sehr ruhige Strecke. Man sieht halt irgendwie nicht so viel.
Ja. Man ist irgendwie. Halt, ja.
Der eine Brückenpreis wurde dafür gelobt, dass man ins Dorf, in den historischen Stadtkern reingucken konnte. Naja, ich sah halt den Lärmschutzwand.
Ich glaube, sie haben sie dafür gelobt, dass man, wenn man unterhalb der Brücke steht, durch die Brücke hindurch die andere Seite sehen kann.
Okay, na gut, das lasse ich gelten.
Das ist halt die große Kritik, dass Brücken halt Landschaft zerschneiden und Blickachsen zerstören. Ja. Wenn du oben drüber fährst, ist hier das Wumpe.
Ja.
Aber ich fand das sehr elegant. Zwar war das Wetter jetzt nicht so elegant, aber es ist halt doch ganz cool, immer so eine Strecke durchzufahren, wo nichts von umgebastelt ist, wo es keine Huppelei gibt, wo einfach alles irgendwie aus einem Guss ist und zeitgemäß.
Ja.
Das wird man sich schon mehr wünschen eigentlich.
Das Rauchen im Bahnhof ist nur in den gekennzeichneten Rauchbereichen gestattet.
Ja.
Ja. Also, hat mir gefallen.
Ja,
wir werden gleich wieder zurückfahren und nochmal gucken, ob wir dann vielleicht doch vorne rausgucken können. Wahrscheinlich aber nichts mehr aufnehmen, weil ich glaube, das Wesentliche ist gesagt. Vielleicht finden wir noch ein paar schicke Fotos für euch.
Genau. Wir verlinken noch eine Menge, gerade irgendwie in unserer Streckenkarte. Wikipedia-Artikel sei empfohlen, gibt es auch viele Bilder. Und das werden wir nutzen und guckt euch das an. Und an dieser Stelle sagen wir Danke.
Ja.
Fürs Zuhören, das war unsere Folge zur Faulejacht 2. In 2 Jahren dann vielleicht mal die Gesamtstrecke, ne?
Tja.
Bis dahin, tschüss.
Macht's gut, bis dann.
Bahnhelden.